Zweifelhafte Helden, das Richterbuch und unsere inneren Kämpfe. Wir biegen in der Predigtreihe jetzt so langsam auf die Zielgerade ein. Vielleicht bist du noch mit dabei, hast fleißig mitgelesen in den letzten Tagen und Wochen, hast die Predigten angehört und wenn nicht, dann ist das auch kein Problem. Du kannst heute auch mit einsteigen und das Ganze nochmal mitverfolgen. Wir haben jetzt ja den ersten Teil aus dem zweiten Teil, also den zweiten Teil, den Anfang vom zweiten Teil von Simsons Leben schon gehört. Dieser Richter, der ja wie kein zweiter für das Richterbuch steht, der wahrscheinlich auch mit der bekannteste ist, dessen Geschichte den meisten Umfang im Richterbuch hat und dessen Leben die Problematik im Volk Israel ganz auf den Punkt bringt. Er steht ja praktisch für das ganze Volk, für all das, was vorher und auch was danach noch schiefgelaufen ist. Schon mal kleiner Spoiler, wenn ihr diese Woche noch mitlesen wollt in dem Leseplan, viel Spaß dabei. Aber keine Sorge, wir werden das nächste Woche versuchen aufzulösen. FSK 18, also vor der Predigt nur schon mal als Vorwarnung, Triggerwarnung und so weiter. Das wird nicht ganz so angenehm, aber wir setzen uns dann auch damit auseinander. Heute ist es etwas angenehmer, das Thema immer auf Gott zu vertrauen. Das ist der beste Weg. Und wenn du diesen Ohrwurm von eben schon mitnimmst in die Woche, dann ist schon mal viel Gutes gelungen heute. Sing ihn in den nächsten Tagen, das ist eine gute Ausrichtung. Wir müssen aber trotzdem nochmal auf Simson schauen, denn wir sind ja letzte Woche so mitten in seinem Leben stehen geblieben und wenn wir uns schon alles anschauen, dann auch wirklich alles. Simson zeigt uns eigentlich genau das nicht, was wir im Lied eben gesungen haben. Er ist eigentlich das Gegenteil davon, sein Leben ein warnendes Beispiel dafür, wie es eigentlich nicht sein sollte. Leseregel 1, bitte nicht nachmachen, passt einfach auf Simson. Ganz genau. Wir haben den Einstieg eben schon gehört. Simson tut das, was ihn eigentlich die ganze Zeit ausmacht. Der Kerl ist ja permanent auf der Suche nach einer Frau, jetzt schon wieder. Er zieht in das Gebiet der Philister nach Gaza hinein, mitten hinein in die Hauptstadt des Philistergebiets. Wahrscheinlich ist er sich bewusst, mir kann sowieso keiner was. Meine Kraft ist unermesslich. Ich habe das letzte Mal da 1000 Philister mit dem Eselsknochen erschlagen. Das können die mich da in der Stadt mal gern haben, die kriege ich auch noch klein. Und er demonstriert das dann ja auch noch, als die Philister sich denken, jetzt haben wir ihn wie die Maus in der Falle. Wir schließen die Tore der Stadt, dann kommt er nicht mehr raus. Und Simson denkt sich, was sind denn schon solche Tore? Ganz ehrlich, die nehme ich einfach mit. Und wir überlesen das, der hat die nicht einfach nur mal von den Toren 2 Meter weiter geschleppt, sondern bis auf den Berg bei Hebron, das sind gut 50 Kilometer, wo der so große Stadttore mitgenommen hat. Also, weiß nicht, wenn wir wandern gehen, ich habe so die Problematik, ich nehme eigentlich immer viel zu viel mit in meinem Rucksack, weil ich irgendwann mal zu wenig zu trinken dabei gehabt habe, also nehme ich jetzt immer mehr mit. Und irgendwann merkt man dann schon, so ein Rucksack wird schwer. Aber ich glaube, das ist kein Vergleich mit Toren von Städten und vor allen Dingen laufen wir auch keine 50 Kilometer am Stück, sondern vielleicht nur 20. Und dann ist es ja trotzdem gut, das irgendwann loszulassen. Also Simson, das Kraft hat kein Ende, bis auf einen Punkt. Der Kerl hat ja doch auch eine Schwäche. Und das ist das Thema mit den Frauen. Denen ist er ganz schwach gegenüber. Vielleicht ist er die Vorlage für das Lied von Marius Müller in Westernhagen, den Frauen gegenüber bin ich willenlos. So fühlt sich Simson auch in seinem Leben. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, das erste Wort, was uns überliefert wird aus seinem Mund, ist Frau. Und ich muss immer wieder dran denken, unser Bibelkunde-Dozent an der FDH hat Simson so beschrieben, ein sexsüchtiger Mann, er dachte mit Körperteilen, die nicht zum Denken gemacht sind. Und genau das zeigt uns Simson ja hier an einer Tour. Es wird auch heute nicht besser, auch heute sehen wir keine Höhepunkte. Er ist vollkommen triebgesteuert, hat alle Versprechen, die er als Gottgeweihter hätte halten müssen, ja schon längst lange in den Wind geschlagen. Und nachdem diese kurze Episode in Gaza berichtet wird, kommt dann das große, ja es ist noch nicht das Finale, aber zumindest das Frauengeschichtenfinale. Und das, was da dargestellt wird, ist ja eigentlich alles, was man sich so von Hollywood erwartet. Simson und Delilah, das muss eigentlich verfilmt werden. Simson scheint ja wirklich Gefühle für diese Frau zu haben. Es ist ja auch die erste, die mit Namen genannt wird. Er merkt aber gar nicht, wie sehr sie ihn an der Nase bzw. an den Haaren herumführt. Mit der Liebe von ihr zu ihm scheint es ja nicht so weit hergeholt zu sein, denn als die Philisterfürsten sagen, wir bieten dir Geld, dass du ihn für uns verrätst, Das steigt sie ja sofort auch drauf ein. Und man muss natürlich auch sagen, sie bieten ihr eine ganze Menge Geld. Es gibt Leute, die haben das mal ausgerechnet, 5 mal 1.100 Silberstücke. Das ist eine ordentliche Summe, wenn man wohl im Gegenwert berechnet, dass man sich für 70 Silberstücke schon eine kleine Privatarmee halten konnte. Also Delila war hinterher wahrscheinlich bei den Topverdienern im Philistergebiet. Und das befeuert ihr liebevolles Verhältnis vielleicht nochmal zusätzlich. 3-mal verführt sie Simson und lockt ihm auf geschickte Weise ja Stück für Stück mehr von dem Geheimnis, was er hat, aus ihm heraus. Simson spielt mit dem Feuer. Erst hat er ja völlig verrückte Ideen und sagt da, ja, wenn man nicht bindet, dann geht das schon. Und irgendwann merken wir, er fängt schon an, von den Haaren zu reden. Und dann ist er hinterher bei den Haaren herbeigezogen und verliert seine Kraft. Sein Gelübde spielt keine wirkliche Rolle. Auch schon die ersten Versuche zu sagen, mit den frischen Bogensehnen, was ja tierische Produkte sind, irgendwie so lederartige, ähnliche Dinge, damit hätte er als Gottgeweihter überhaupt nicht in Kontakt kommen dürfen, ist ihm egal, er lässt sich damit binden. Die Liebe zu dieser Frau oder auch das Verlangen nach ihr und nach Sex mit ihr steht höher als alles andere. Und wieder versucht es Delila ja aus Simson das herauszulocken, um was es da geht. Tag für Tag redete sie auf ihn ein und quälte ihn so sehr, dass ihm das ganze Leben verleidet war. Der hat keinen Spaß mehr gehabt. Ständig bohrt sie nach. Simson, erzähl doch nochmal. Wie ist das denn mit deiner Kraft? Wo kommt das denn her? Simson, sag doch mal. Du liebst mich gar nicht. Also irgendwie ja schon so auf die Art und Weise, würden wahrscheinlich jetzt alle Männer sagen, wie es nur die Frauen können, bearbeitet sie diesen Mann. Der starke Mann wird Stück für Stück weich geklopft. Und ich fand es ja ganz entspannend, letzten Dienstag im Austausch über die erste Simson-Predigt, dass auch von den Frauen aus der Runde kam. Die Frauen werfen kein gutes Bild hier in diesem Licht ab. Also von daher, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht böse auf mich, dass ich das gesagt habe. Delila hat ihn irgendwann soweit. Simson sagt ihr, meine Haare sind nie geschnitten worden. Das ist das Geheimnis meiner Kraft. Und sie lässt ihn bei sich einschlafen, hat schon alles organisiert und die Falle schnappt endgültig zu. Fast schon tragisch ist das ja geschildert, wie sie wieder ruft, die Philister kommen und Simson denkt sich, das wird sein wie die Male zuvor auch, ganz egal, was sie jetzt gemacht hat, ich werde sie wieder an die Wand klatschen. Die haben keine Chance gegen mich. Und dieses Mal hängt er wie eine Fliege im Spinnennetz, die Kraft ist weg. Keine Chance mehr. Er hängt da wie ein ganz gewöhnlicher Mensch, ohne Kraft. Und die Tragik des Moments wird noch durch die Beschreibung des Erzählers auf den Punkt gebracht, der dann sagt, er wusste aber nicht, dass der Herr nicht mehr mit ihm war. Simson wird gefangen genommen, die Augen werden ihm ausgestochen, das, was ihn zuvor verführt hat, ist jetzt weg. Es scheint eigentlich das Ende zu sein. Und an der Stelle lohnt sich's mal, einen Schritt aus der Geschichte zurückzugehen und zu überlegen, ja, was hat das denn jetzt eigentlich mit uns zu tun? Wir haben die Haare nicht uns lang wachsen lassen, weil wir dachten, wir hätten Kraft. Die wenigsten von uns haben wahrscheinlich vor der Geburt schon so ein Naziräer-Gottgeweihten-Gelübde abgelegt. Was hat das mit uns zu tun, mit unseren inneren Kämpfen? Simson wird ja als absoluter Egomane bezeichnet. Alles, was er tut, dreht sich ja nur um ihn, um seine Befriedigung von seinen Bedürfnissen. Ob das Sex ist, ob es Gewalt ist, ob es die Saufgelage sind, ob es Hunger ist. Absolut triebgesteuert ist dieser Kerl unterwegs. Und in dieser Situation ist sich Simson gar nicht bewusst, wie ihn seine ganzen Wünsche, die er selber hat, ja immer mehr in die Gefahr hineinbringen. Es gibt ja dieses Sprichwort, wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Und genau das passt ja eigentlich auch auf Simson. Das ist das, was er erlebt. Er hätte die Gefahr ahnen können, aber wie leicht er sich von Delila bearbeiten lassen kann, zeigt, er hat es nicht erkannt. Er denkt nur an die Kraft, er vertraut darauf. Und irgendwie passt das zu ihm, was der Schriftsteller Oscar Wilde mal geschrieben hat. Ich kann allem widerstehen, nur nicht der Versuchung. Simson versagte nicht, weil die Versuchung zu groß war, weil sie unumgänglich war, sondern weil er die ganze Zeit mit der Sünde gespielt hat, weil er immer noch dachte, ich habe das doch noch unter Kontrolle. Ich bin noch Herr der Lage bei dem, was hier passiert. Und ich glaube, an der Stelle sind wir gar nicht so weit weg von Simson. Wir sind doch auch Herren oder Frauen der Lage. Wir können das doch auch alles kontrollieren, oder? Das Glas Wein am Abend, was mittlerweile schon zur Flasche geworden ist, das kann ich kontrollieren. Was ich da über jemand anderen gesagt habe, mein Lästermaul, das kann ich kontrollieren. Das ist kein Problem. Einmal geht das noch. Einmal fällt es keinem auf. Einmal ist kein Mal. Noch das eine Mal werde ich machen. Und diese Stimmen, die dann in uns ablaufen, dieses mach's doch nochmal, es passiert schon nichts. Es ist nicht so schlimm. Es machen doch alle. Aber irgendwann wird das gefährlich. Und dann schnappt die Falle zu. Und mir ist dazu ein Beispiel eingefallen, eine Geschichte, die ich gelesen habe bei dem Missionsarzt Paul White, der in Tansania tätig war, und der hat solche Tierfabeln aufgeschrieben, wie die Mitarbeiter in seinem Krankenhaus da christliche Wahrheiten versucht haben zu verpacken. Und eine dieser Fabeln, die erzählt von einem Jäger, der war unterwegs im Dschungel und dann findet er da eines Tages einen Leoparden, beziehungsweise das Junge eines Leoparden. Er hat die Mutter umgebracht und dieses kleine Kätzchen, er findet es so süß und er nimmt es mit nach Hause und sagt sich, ich kümmere mich darum. Und er lässt es bei sich wohnen, so wie wir wahrscheinlich zu Hause unseren Miezekater, Miezekatze sitzen haben würden. Und die Nachbarn spielen mit der Katze und sie freuen sich alle an diesem wunderbar gezeichneten Tier. Was ist das für ein tolles Tier? Und dann kommt der Häuptling des Dorfes zu dem Jäger und sagt ihm, aus kleinen Leoparden werden große und die töten immer. Und der Jäger sagt, ich habe das unter Kontrolle. Ich habe den unter Kontrolle. Selbst als aus dem kleinen Kätzchen so ein großer Leopard geworden ist, der mittlerweile eher so zum Sofaersatz geworden ist, alles ist gut, das Tier ist völlig zahm. Und immer wieder ist der Dorfhäuptling da, der sagt, aus den kleinen Leoparden werden große Leoparden und die töten immer. Und dann eines Tages hat sich das Kind des Jägers verletzt, ist an einem Dorn hängen geblieben und blutet. Und der Leopard hört das Weinen des Kindes und kommt und schmiegt sich an das Kind an und fängt an, die Hand des Kindes abzulecken, bis zu dem Moment, wo es an die Wunde kommt. Und plötzlich geht wie so ein Blitz durch dieses Tier. Es hat zum ersten Mal Blut geschmeckt. Und der ganze Instinkt, der da ist, wird aus diesem Tier herausgeholt und es tut das, was es am besten kann. Das Kind stirbt. Und der Leopard wendet sich ab von dem Kind, geht in das Haus, wo der Jäger ist, überfällt den Jäger von hinten und frisst auch ihn. Mit allen Männern, die im Dorf sind, machen sie sich auf den Weg und töten dann am Ende auch den Leopard. Und der Häuptling steht daneben und sagt, ich hab's euch doch gesagt, aus kleinen Leoparden werden große und die töten immer. Das Spiel mit der Sünde, es mag verlockend sein, aber am Ende wird es tödlich sein für uns. Und drei wichtige Prinzipien lassen sich hier aus dem Leben von Simson ableiten. Das erste ist, Zugeständnisse an die Sünde machen uns verwundbar. Hätte Simson mit Delilah gar nicht erst angefangen, was ja von vornherein gar nicht gut zu heißen gewesen ist. Es war ja für die Israeliten nicht vorgesehen, dass sie mit anderen Frauen aus anderen Völkern Beziehungen anfangen. Also hätte Simson diesen Schritt gar nicht erst getan, wäre er auch nicht so in diese Gefahr hineingekommen. Bei uns ist das natürlich manchmal schwieriger, weil die Versuchung oftmals so geschickt daherkommt. In dem, was wir lesen, was wir im Fernsehen sehen, auf welchen Seiten wir uns im Internet herumtreiben, in den Wertvorstellungen, die wir aus der Gesellschaft übernehmen. Man fällt ja in der Regel nicht einfach von jetzt auf gleich hin, sondern das ist so ein Stück für Stück Prozess. Meistens sind das ganz kleine Schritte und man denkt noch, da ist doch gar nichts passiert. Wenn wir nur mal so ein bisschen irgendwie Dinge anders machen. Der Weg gleicht einer Abwärtsbewegung, wird dann immer stärker. Wenn die Grenzen fallen, zieht mit der Versuchung auch die Sünde ins Leben ein. Und diese inneren Kämpfe, wir kennen sie. Und damit verbunden ist das zweite Prinzip, die Versuchung kommt in einem angenehmen Äußeren daher. Die Philister wollten Simson loswerden und sie haben nicht ihren stärksten Kämpfer geschickt, weil sie wussten, der wird keine Chance haben. Simson wird den platt machen. Sie schicken Delilah, eine Frau, Simsons Achillesferse sozusagen. Sie hat großen Einfluss auf Simson und er hat großes Verlangen nach ihr und kann ihr nicht widerstehen. die Versuchung, die Sünde, das Böse kommt in der Regel ja nie als Hässliches oder Zerstörerisches auf uns zu, sondern als etwas Erstrebenswertes, als was Gutes. Und das ist ja von Anfang an schon so gewesen. Adam und Eva waren im Garten Eden und sie sahen diese Frucht und sie war gut anzusehen. Und sie mussten unbedingt davon essen. Und so vielleicht auch bei uns. Das Erstrebenswerte, das Gute, das Erfüllende. Wir finden tausend Ausreden, warum wir irgendeine bestimmte Sache, irgendeinen bestimmten Lebensstil, warum wir das unbedingt noch brauchen, warum wir das auch nicht loswerden können. Und irgendwann hat es uns. Wir sind gefangen wie im Spinnennetz. Das ist die Taktik, die Gottes Gegenspieler immer und immer wieder mit uns gebraucht. Und das dritte Prinzip, das klingt irgendwie vielleicht ein bisschen altmodisch, aber ich glaube, es ist auch was Wahres dran. Die Versuchung kommt, wenn wir die falsche Gesellschaft suchen. Simson hat ja immer sich sozusagen das falsche Mädchen ausgesucht. Alle seine Frauen, die er sich ausgesucht hat, haben ihm eigentlich nur Probleme gebracht. Durch die falschen Verbindungen wurde sein Charakter und schließlich er selbst zerstört. Und nichts formt uns so sehr wie die Menschen, mit denen wir uns abgeben. Mit den Menschen, mit denen wir uns umgeben. Und wie schnell hat ja der Gruppendruck auf uns abgefärbt. Unser Ansehen vor anderen Leuten und den hohen Stellenwert, den wir dem beimessen, wir wollen ja immer gemocht werden, wir wollen doch von allen gut gefunden werden. Und wie können wir uns nicht dafür verbiegen, damit wir nicht irgendwo rausfallen, weil wir uns nicht trauen, an bestimmten Punkten auch mal wirklich ein klares Nein zu sagen. Ich muss immer an einen Kollegen denken, den ich hatte, der war bei der Bundeswehr, bei der Marine und der hat erzählt, er hat es damals geschafft, so diesen ersten Moment am ersten Abend, ich muss die Bibel auf den Nachttisch legen, sonst bin ich da auf der Stube sofort hinten gegen, bin da unten durch, dann kriege ich das nie wieder hin. Und er hat da zu seinem Glauben gestanden und sagte, das wussten alle meine Kameraden wussten davon Bescheid und denen war klar, normalerweise, wenn wir abends noch irgendwo einen trinken gehen, der trinkt vielleicht ein Bier und dann ist es gut und Marine, Hafen, dann geht man in die speziellen Etablissements und der wird da auch sich nicht irgendwie verführen lassen. Und dann hat er davon erzählt, wie es an einem Abend war, wo er wirklich mal einen schwachen Moment gehabt hat, wo er sagt, es war irgendwie, alles war bescheuert im Leben, das Bier hat viel besser geschmeckt als sonst und irgend so eine Frau kommt dann zu ihm und fängt an, ihn zu betören und ihn zu locken und er sagt, ich hätte um ein Haar wäre ich auf das eingegangen, auf das Angebot dieser Frau, wenn nicht meine Kameraden gewesen wären und zu der Frau gegangen sind und gesagt hätten, lass die Finger von dem, der ist Christ, der will das nicht. So färbt der Umgang, den wir haben, auf uns irgendwie auch ab. Die Gesellschaft färbt ab. Und ich will damit nicht sagen, wir dürfen jetzt keinen Kontakt mit der bösen Welt haben. Wir müssen uns ganz davon fernhalten, wir schließen uns hier oben im Gemeindehaus ein und wir begegnen bloß niemand mehr. Wie sollten wir denn sonst die beste Botschaft, die wir haben, zu den Leuten bringen? Aber trotzdem immer wieder die Frage, wie färbt denn das andere auf mich ab? Ist es an jedem Ort richtig, wo ich hingehe? Oder gibt es vielleicht auch Punkte, wo ich bewusst sagen muss, und da gehe ich nicht hin. Und auch damit setze ich ein klares Zeichen. Die Freundschaften, die Beziehungen, in denen wir leben, uns diese Frage zu stellen, tut uns das gut und hilft uns das auf dem Weg, Jesus ähnlicher zu werden und ihn zu ehren? Oder zieht uns das von Jesus eher mehr weg? Mit wem oder mit was geben wir uns ab? Für Simson wäre das Fliehen aus der Situation ja noch verhältnismäßig einfach gewesen. Und wir müssen uns vielleicht auch diese Frage stellen. Gibt es Dinge, von denen wir fliehen müssen? Von denen wir uns ganz bewusst auch lossagen müssen, mit denen wir nichts mehr zu tun haben wollen. Eine Änderung des Lebensstils, der Freizeitgestaltung, der Art und Weise, wie wir denken über andere Menschen. Du magst wie Simson ein, zwei, vielleicht auch dreimal davonkommen, aber irgendwann schnappt die Falle zu und die Sünde hält dich in ihren Klauen. Aus kleinen Leoparden werden große Leoparden und die töten immer. Simsons Geschichte klingt bis hierhin, was wir eben auch von Martin schon gehört haben, ja eigentlich so tragisch und so, jetzt ist das Ende gesetzt. Und dann kommt aber in Vers 22 sowas, wie man im Film sagen würde oder in den Serien, ein Cliffhanger. Nochmal so ein kleiner Türöffner für das, was kommt, denn dann heißt es ganz nebensächlich, aber sein Haar begann langsam wieder zu wachsen. Und ich lese uns, wie die Geschichte von Simson dann weitergeht. Nach einiger Zeit kamen die Fürsten der Philister zu einem großen Freudenfest zusammen. Sie wollten ihrem Gott Dagon ein großes Opfer schlachten. Dabei sangen sie: Unserem Gott sei es gedankt, Simson ist in unserer Hand. Als das Volk Simson sah, rühmten sie ihren Gott und sangen: Unserem Gott sei es gedankt, Simson ist in unserer Hand. Er verheerte unser Land, legte viele Krieger in den Sand. Und als sie richtig in Stimmung waren, gröhlten sie: Ruft Simson her, er soll uns vortanzen. Man brachte Simson herbei und stellte ihn zwischen die Säulen, und sie hatten ihren Spaß mit ihm. Simson bat den Jungen, der ihn führte: Lass meine Hand kurz los, ich möchte die Säulen betasten, die das Haus tragen, und mich ein wenig anlehnen. Das Gebäude war voller Menschen, die zusahen, wie Simson verspottet wurde. Allein auf dem Flachdach saßen 3000 Männer und Frauen. Auch alle Fürsten der Philister waren da. Simson betete: Herr, Jahwe, denk an mich und gib mir nur noch einmal meine alte Kraft. Ich will mich an den Philistern rächen, nur eine Rache für meine beiden Augen. Dann tastete Simson nach den beiden Mittelsäulen, auf denen das Dach ruhte, und stemmte sich gegen die eine mit der rechten und gegen die andere mit der linken Hand. Sollen die Philister mit mir sterben, rief er und riss die Säulen mit aller Kraft um. Da stürzte das ganze Haus über den Philistern und ihren Fürsten zusammen. Dabei starben mehr Menschen, als Simson in seinem ganzen Leben getötet hatte. Simsons Brüder und alle Männer im Haushalt seines Vaters holten den Leichnam und begruben ihn zwischen Zora und Eshtaol im Grab seines Vaters Manoach. 20 Jahre lang hatte Simson richterliche Gewalt in Israel ausgeübt. Simson ist gedemütigt und sitzt im Knast, dreht die Mühle, keine Aufgabe für den stärksten Mann. Künstlerisch könnte man sich das vielleicht so vorstellen. Die Philister feiern, sie stimmen Lobgesänge für ihren Gott Dagon an, denn sie denken, der hat das ja alles so geführt. Und Simson soll jetzt mal für sie vortanzen, nochmal seine ganze Demütigung für allen klar zu den Augen stellen lassen. Er wird in diesen Tempel hineingebracht zwischen die beiden tragenden Säulen. Und hier betet Simson ein zweites Mal in seinem Leben. In dieser ganzen Zeit sind uns zwei Gebete von diesem Mann Gottes überliefert. Das eine, nachdem er die 1000 Philister mit dem Eselsknochen erschlagen hat, wo er Gott die Vorwürfe macht: Warum gibst du mir eigentlich nichts zu trinken? Und hier das zweite Mal. Der Tempel bricht ein, die versammelte Menge stirbt und Simson bringt mit diesem Selbstmordattentat mehr Menschen um, als er in seinem gesamten Leben vorher umgebracht hat. Und viele Leute sagen jetzt zum Schluss: Simson hat sich am Ende doch noch bekehrt. Er hat doch wieder gebetet. Ja, das stimmt, aber auch nur teils, weil wenn wir uns das Gebet anschauen, was Simson da spricht: Denk an mich, gib mir nur noch einmal meine alte Kraft. Ich will mich an den Philistern rächen, nur eine Rache für meine beiden Augen. Es sind doch nur Ich-Aussagen in dem ganzen Text. Und dass die Kraft, von der Simson spricht, dass er nicht sagt: Herr, schenk mir noch einmal deine Kraft für mich. Es ist meine Kraft, die habe ich gehabt. Aussagen, die nichts an der ursprünglichen Situation ändern. Aber gleichzeitig trotzdem auch das Wissen: Ich sage meine Kraft, aber ich weiß auch, ich kann sie nicht mehr selbst produzieren. Ich kann jetzt nicht ins Gefängnis-Gym gehen und mich da nochmal fit halten. Die Kraft kommt anscheinend doch auch irgendwie von Gott. Die Motive sind wieder zweifelhaft, wie in seinem ganzen Leben. Er will Rache üben für seine beiden Augen, ja auch völlig außerhalb des Verhältnisses. 3000 Leute für zwei Augen, Auge und Auge, Zahn um Zahn, klingt da doch noch ein bisschen anders. Aber Gott nutzt wieder einmal diesen Chaoten für seinen Plan. Auch wenn Simson ihn verlassen hat oder nicht wirklich auf seinen Wegen gegangen ist, hat Gott ihn trotzdem noch nicht verlassen. Er gibt ihm die Kraft zurück. Simson, der Mann mit dieser großen Berufung, erscheint für Gott im Tod noch fast nützlicher zu sein als im Leben. So klingt diese Bemerkung fast ganz am Ende. Und hier öffnet sich eine weitere kleinere Tür, die wir dank Leseregel 4, behalte die Gnade Gottes im Blick, auch nicht übersehen können. Anders als viele Ausleger würde ich jetzt nicht so weit gehen und sagen, Simson ist das Vorbild auf Jesus. Gibt es auch, die sagen, in allem, was Simson getan hat, ist es, alles deutet hin auf Jesus. Und natürlich Spurgeon hat mal gesagt, so wie aus England, aus jeder Stadt eine Straße nach London geht, führt auch aus jeder Geschichte irgendwie eine Spur zum Kreuz. Kann man das hier auf diese Geschichte auch sagen, aber ob jetzt der ganze Kontakt, der Umgang mit den Frauen und die ganze Gewalt direkt auf Jesus deutet, das kann man mal in Frage stellen. Ich habe letztes Mal schon gesagt, ich sehe Simson eher als ein Stellvertreter oder als Beispiel für Israel, was versagt hat in der Rolle, die sie eigentlich einnehmen sollten. Ein Volk mit besonderer Aufgabe, was aber nur nach eigenen Maßstäben lebt. Und trotzdem glaube ich, dass wir hier auch eine Linie zu Jesus hinziehen können. Das Größte, was Simson erreicht, passiert in seinem Tod. Den größten Sieg, den Jesus erreicht, das passiert in seinem Tod am Kreuz. Als er für die gesamte Schuld der Welt stirbt, die Sünde, die noch viel gefährlicher ist, als es die Philister für Israel waren. Jesus, der in allem auf Gott vertraut hatte, der sich in allem in seiner Hand wusste. Ja, Simson öffnet sich kurz vor Ende seines Lebens zu Gott, zeigt so eine kleine Spur vom Vertrauen, aber eigentlich ja nur dem Vertrauen nach wie vor in seine eigene Kraft. Die Kraft, die ihn anscheinend immer aus den schwierigsten Situationen gebracht hat. Aber die Kraft, die ihn nicht vor der Versuchung und der Macht der Sünde schützen konnte, sondern die ihn da ja gerade erst reingebracht hat. Immer auf Gott zu vertrauen, das ist der beste Weg. Die Frage, die sich aus dieser Geschichte von Simson jetzt an uns stellt, an dich und an mich ist, wem vertraust du eigentlich dein Leben an? Wem vertraust du dich und dein Leben an? In welcher Hand willst du mit deinem Leben sein? Und hier triffst du ganz persönlich die Entscheidung. Vielleicht hast du sie schon mal getroffen und das ist für dich heute eher nur nochmal, dass du sagst, das ist die Erneuerung davon. Und ich sage das mir nochmal fest, ich will immer auf Gott zu vertrauen leben. Das soll mein Lebensmotto sein, auch in den Schwierigkeiten. Aber vielleicht hast du schon so oft davon gehört und du sagst jetzt heute, ja, und ich möchte diese Entscheidung doch auch treffen, weil mir klar wird, ich habe sonst kein festes Fundament, ich habe sonst keinen festen Halt. Ich brauche dieses Fundament, nicht meine eigene Kraft, meine Fähigkeiten, das wird mich nicht retten, sondern es ist nur Jesus, der mich retten wird. Vertrauen auf Gott, dass er es gut mit uns meint, dass er vertrauenswürdig ist in all den Lebenslagen, auch wenn wir ihn nicht verstehen. Ein schönes Wort aus der Bibel dazu, Jesaja 26, Vers 4, ja, vertraut dem Herrn für immer, denn er, unser Gott, ist ein starker Fels für alle Zeiten. Simsons Leben war geprägt von dem Vertrauen nur auf seine eigenen Werte, seine eigenen Maßstäbe, seinen Egoismus, seine Kraft, Vertrauen auf eine Frau, die ihn ins Unglück geritten hat. Wir dürfen Gott vertrauen, der uns nicht ins Unglück werfen wird, sondern der uns die Tür öffnet zu dem Besten, was auf uns warten kann, Gemeinschaft mit ihm. Er meint es gut mit uns. Wer Gott vertraut, der wird nicht dem Tod übergeben werden, sondern der wird ewig leben. Bei ihm sind wir gut aufgehoben. Auch dann, wenn wir ihn nicht verstehen. Wenn wir Zweifel haben, wenn wir Sorgen haben, wenn wir Angst haben. Aber wir sind sicher in seiner liebenden Hand. Er lässt uns nicht los. Seine Gnade steht, auch dann, wenn wir viel Schuld auf uns geladen haben. Immer auf Gott zu vertrauen, das ist der beste Weg. Auf was vertraust du? Ich bete. Herr Jesus, du zeigst uns diesen besten Weg für unser Leben und du hast es selbst vorgelebt, dass du immer vertraut hast auf deinen Vater im Himmel. Selbst als der schwerste Weg vor dir war, hast du gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Herr, wir stehen in unserem Leben auch in diesen Herausforderungen zu entscheiden, was soll eigentlich Fundament unseres Lebens sein? Wonach wollen wir uns ausrichten? Wir kennen unsere eigenen Wünsche, unsere eigenen Sehnsüchte, was wir gerne erreichen würden im Leben, wo wir gerne hinkommen würden. Und wenn wir ehrlich sind, vieles davon bringt uns nicht näher zu dir, sondern stellt sich eher zwischen dich und uns. Und wir beten, Herr, dass du unsere Prioritäten im Leben neu sortierst, dass wir wirklich dir vertrauen können, auch dann, wenn es uns eigentlich schwerfällt, wenn vieles menschlich gesehen dagegen spricht. Dann, wenn wir dich nicht sehen in unserem Leben, wenn wir dich nicht verstehen, auch wenn wir es uns anders wünschen würden, aber du hast uns dieses klare Zeichen deiner Liebe gezeigt, Herr. Jesus, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, dass du auf diese Erde gekommen bist aus Liebe zu uns, das zeigt uns, du bist vertrauenswürdig, du willst unser Bestes und lässt uns nicht alleine. Und lass uns das zu unserem Lebensmotto werden, dass wir, wenn wir es schon oft gesagt haben, dass wir es nur noch umso fester sagen. Und wenn wir es vielleicht noch nie gesagt haben, dass wir es erstmals sagen. Ja, immer auf Gott zu vertrauen. Das ist der beste Weg für mein Leben und so will ich leben. Amen.